Vermutlich ist bei vielen von euch gestern Abend die Geschichte, die Ueli vorgelesen hat, auch schon gelesen worden. Oder in einer ähnlichen Art und Weise nachherzählt. Vielleicht hat man einen anderen Bibeltext gewählt. Und vielleicht wird das heute oder morgen oder in den nächsten Tagen irgendwann noch kommen. Im Wesentlichen spielt sich die Weihnachtsgeschichte ja in 4 Kapiteln der Bibel ab. Nicht einmal. Matthäus 1 und 2 und Lukas 1 und 2. Dort finden wir alle Begebenheiten, die wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Und als ich die Texte in den letzten Wochen gelesen habe, für mich sind mir 2 Sachen aufgefallen. Das eine, was mir aufgefallen ist, dass die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte der Anbetung ist, vom Lobpreis. Es ist mir aufgefallen, wie oft dass Leute in die Anbetung kommen im Laufe dieser Geschichte oder dass einfach geschildert wird, dass sie Gott anbetet haben. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, wie viele Bezüge darin genommen oder gemacht werden auf prophetische Aussagen aus dem Alten Testament. Also erfüllte Prophetie und Anbetung Gottes sind 2 Stichworte, die in der Weihnachtsgeschichte ganz hoch gewichtet werden. Und so sind sie mir für heute Morgen wichtig geworden, das irgendwo zum Ausdruck zu bringen. Und darum war die Frage von Ueli, ja, ist es eine Predigt oder was ist es jetzt genau? Es wird ein bisschen spezieller sein. Mir ist auf dem Herz, dass wir heute Morgen dieser Anbetung, dem Lobpreis, irgendwo Rechnung tragen und diesen prophetischen Wort Rechnung tragen, indem wir viele Bibeltexte einfach miteinander lesen werden, ohne dass ich gross Worte dazu mache. Ich habe neue Listen gemacht mit all diesen Bibeltexten, die wir der Reihe nach so heute werden lesen, für die, die mitlesen wollen. Dass ihr wisst, wo muss ich als nächstes aufschlagen. Nicht, dass ihr müsstet, aber so habt ihr die Möglichkeit. Das wird die ganze Zeit eingeblendet sein. Und so werden wir die Texte miteinander lesen. Manchmal werde ich ein bisschen etwas dazu sagen. Und manchmal lassen wir das Wort Gottes einfach so im Raum stehen. Wir wissen ja, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es hat die Kraft und die Macht. Und gerade die Weihnachtstexte, wie es der Ueli schon gesagt hat, sind sehr gut verständlich oft. Und gleichzeitig werden wir dieser Anbetung Raum geben, dass die ganze Predigt eigentlich immer wieder gespickt ist mit Anbetungsteilen. Und es wird gipfeln am Schluss, dass wir das Abendmahl miteinander feiern mit einer Anbetungszeit. Einsteigen, wenn wir mit einem Text, ich sage es jetzt mal mit dem 3. Weihnachtsevangelium, mit der Weihnachtsgeschichte nach dem Johannes. Und wer den Johannes kennt, der weiss, Moment, das ist doch gar keine Weihnachtsgeschichte. Nicht klassisch. Und doch, wenn wir es lesen, mit dem Hintergrund, dass auch der Johannes eigentlich von der Geburt oder von der Ankunft vom Messias redet, ist es doch eine Art Weihnachtsgeschichte. Johannes 1, 1 bis 9. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Ich möchte beten. Jesus, wir feiern Weihnachten. Wir denken daran zurück, dass du vor 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahre in die Welt gekommen bist, um das Licht in die Welt hineinzubringen. Wir danken dir dafür, dass du den Weg auf dich genommen hast, um uns näher in Beziehung zu Gott zu bringen. Und wir loben und preisen dich dafür. Und danke, kommst du mit uns in den Gottesdienst und öffnest du uns durch deinen Geist, dein Wort, dass wir dafür verstehen und begreifen. Amen. Lesen wir miteinander 3 Bibeltexte drei Stellen aus dem Alten Testament, die über die Ankunft vom Licht, über die Ankunft vom Messias reden. Alles drei sind Texte, die die Sehnsucht nach Erlösung aufzeigen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Volk Israel eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte hatte, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, wo immer wieder verheißen war, es wird ein Retter kommen. Sie waren ein Volk, das erwählte Volk Gottes, das unterdrückt war, wo immer wieder Kriegen ausgesetzt war, wo in die Verbannung geführt worden ist, wo unter Fremdherrschaft gestanden ist. Und das hat die Sehnsucht nach einem Erlöser gestärkt. Und so sind das Texte, die Verheißungen sind Texte, die die Hoffnung nach dem Messias bestärken und die Hoffnung wachsen lassen. Micha 5, 1 bis 3. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein bist du unter den Städten in Juda. Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Der Herr gibt sein Volk den Feinden preis, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Dann werden die Verschleppten, die noch am Leben sind, zu den anderen Israeliten zurückkehren. Im höchsten Auftrag des Herrn, seines Gottes, und mit der Kraft, die der Herr ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten. Sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen. Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Und zwei Kapitel später, auch wieder der Jesaja: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Es gibt ein Lied, das die Ehre nehmen, aufnimmt, das der Jesaja da aufgezählt hat. Und das wollen wir miteinander singen. Lasst uns aufstehen dazu. Friedefürst, Wunderrat.
Ich schäme dich, mein Jesus, ich schäme dich. Friede. Ewigkeit ist er, wer ich heiße.
So gibt es noch viele Bibelstellen, die wir aus dem Alten Testament zitieren können, die sich in der Geburt von Jesus endlich erfüllt haben. Der lang ersehnte Messias der Juden ist endlich angekommen. Nicht gerade so, wie sich die Juden vorgestellt haben. Sie haben wirklich einen König erwartet, der als König eintrifft. Auch wenn die Geburt eines Kindes vorausgesagt war, so war es doch, glaube ich, für viele überraschend, wo dann wirklich ein Kind auf die Welt kommt. Der Engel Gabriel ist Maria erschienen. Er hat ihr mitgeteilt, dass sie schwanger werden wird. Und er hat ihr auch mitgeteilt, deine Verwandte, Elisabeth, ist ebenfalls schwanger in ihrem hohen Alter. Und Maria entschließt sich, Elisabeth zu besuchen. Und von dieser Ankunft der Maria bei der Elisabeth ist uns ein Loblied von der Maria überliefert. Und das werden wir als nächstes miteinander lesen. Aus Lukas 1, Verse 46 bis 55. Der Lobgesang von der Maria über die Grösse Gottes, über seine Allmacht und über seine Barmherzigkeit. Lukas 1, ab dem Vers 46. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Ein paar Wochen später, ist es so weit gewesen, dass Elisabeth geboren hat. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht, den Johannes. Man hat ihn später den Täufer genannt. Und bei seiner Beschneidung und Namensgebung am 8. Tag ist ihm Zacharias, seinem Vater, die Stimme wieder geschenkt worden. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass ihm Zacharias die Stimme genommen worden ist von Gott, weil er ungläubig war. Er hat nicht geglaubt, dass er noch einen Sohn wird bekommen im höheren Alter. Und in dem Moment, wo er die Stimme wieder bekommt, fängt er, erfüllt vom Heiligen Geist, an, prophetisch reden. Und das ist im Lukas 1, ab dem Vers 68. Interessanterweise redet er nicht über seinen eigenen Sohn, sondern über den Messias, der kommen wird. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ein paar Monate später haben wir, wie wir es gelesen haben vorhin bei Ueli, die Maria und Josef nach Bethlehem müssen ziehen. Und in dieser Nacht, wo es zur Geburt gekommen ist, sind die Hirten auf dem Feld die Ersten gewesen, die die Nachricht über die Geburt vom erwarteten Messias bekommen haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich entscheiden müsste, bei welchem Moment in der Weihnachtsgeschichte ich gerne dabei wäre, es wäre der Moment bei den Hirten auf dem Feld. Ich stelle mir das gewaltig vor, so das Bewusstsein, die Hirten, das war eine mindere Gesellschaftsschicht. Sie haben sich nicht viele Gebote halten, durch das, dass sie ständig mit diesen Tieren unterwegs waren. Sie waren verachtet, obwohl sie die Lämmer, die nachher im Tempel geopfert worden sind, haben müssen hüten. Die Hirten, gewisse werden auch auf den Messias gewartet haben, die Hoffnung gehabt, dass endlich der Messias mal kommt. Andere wird es gehabt, die sind frustriert gewesen, tief frustriert, dass seit Jahrhunderten, Jahrtausenden der Messias nicht auftaucht. Und dann wird es andere gehabt, die das für eine Lüge geschichtlich gehalten haben, die nichts von dem Gott gehalten haben, wo sie da im Stich lässt. Und jetzt begegnet Gott ihnen als Erstes. Ein Engel kommt mit einer wunderbaren Botschaft, Lukas 2, im Vers 10, sagt er ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und wenn wir uns bewusst machen, was das für ein Wort ist, das der Engel diesen Hirten sagt. Es ist das gleiche Trostwort, wie der Engel schon Zacharias gesagt hat, als er ihm begegnet ist im Tempel. Fürchte dich nicht. Und als er der Maria begegnet ist, fürchte dich nicht. Und als er am Josef begegnet ist, fürchte dich nicht. Im ganzen Alten Testament, wenn Gott Leuten begegnet, ist das oft die Begrüßungsformel. Fürchte dich nicht. Am Abraham mehrmals, der Hagar, Isaac, Jakob, Mose, Josua, Gideon, Jesaja, Daniel. Und das sind nur die, die ich gefunden habe, die ich gesucht habe. Und seinem Volk Israel sagt er immer wieder, fürchtet euch nicht. Und auch später am Petrus, am Paulus, am Johannes begegnet er, fürchte dich nicht. Man könnte sagen, das ist die wichtigste Botschaft, die Gott uns Menschen durch sein Wort verkündet hat. Fürchte dich nicht. Das ist Weihnachtsbotschaft. In Jesus Christus kann Gott uns sagen, fürchte dich nicht. Wir müssen uns nicht fürchten vor Gott, vor dem Zorn Gottes. Warum? Er hat seinen Messias geschickt. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Das ist die Botschaft, die die Hirten überkommen. Der Messias ist da. Das, was die Israeliten seit Jahrtausenden darauf gewartet haben, endlich. Und euch wird es zuerst verkündet. Und was machen die Hirten? Sie eilen dort an in den Stall auf Bethlehem, um ihren Retter zu begrüßen, zu sehen. Und wir lesen anschliessend an die Begegnung mit dem Jesuskind, dass sie Gott gelobt haben. Auch das ist eine Lobesgeschichte, die Weihnachtsgeschichte. Aber bevor sie zu Jesus in den Stall gegangen sind, ist noch etwas ganz anderes passiert. Musik. Der Engelchor, den hätte ich gern miterlebt. So hat sich das Antonio Vivaldi vorgestellt, der Engelchor, so wie er es vertont hat. Es sind nur die ersten Worte von dem, was die Engel gesungen oder gesagt haben. Wir wissen es nicht vom Bibeltext her, ob sie es wirklich gesungen haben, aber ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, dass es das nur gesagt worden ist. Das muss gesungen worden sein, glaube ich. Gloria in excelsis Deo. Ehre soll Gott zuteil werden. Ehre sei Gott in der Höhe. Oder wie es im Vers 14 steht, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Es gibt ein anderes Lied über diesen Text, wo in deutscher Sprache verfasst ist, sodass wir auch wissen, was wir singen oder es von Herzen können singen. Und in das Lied, wenn wir einstimmen, es ist ein bekannter Kanon, stimmen wir doch auch da dazu wieder auf. Ehre sei Gott in der Höhe.
Ja, wir wollen es probieren als Kanon singen. Wir singen jetzt zuerst zweimal alle miteinander durch und nachher dürfte die Hälfte einmal den Anfang machen und die Hälfte den einsetzen.
Sagt man so schön, ein Versuch ist es wert und Gott kennt unser Herz. Es gibt noch weitere Lobpreismomente, wenn wir auf die Geburt von Jesus schauen. Wir haben 8 Tage nach der Geburt von Jesus, wo auch er im Tempel dargebracht wird und der Simeon ihm begegnet, der Prophet, und die Hanna, Prophetin. Oder nachher später die Sterndeuter, die kommen und Jesus anbeten. Wir gehen nicht näher auf diese Momente ein. Wie ich im Stamini ausgeschrieben habe, können wir Weihnachten, die Geburt von Jesus, nicht wirklich trennen von dem, was noch passieren wird im Leben von Jesus. Von der Passionsgeschichte. Der ganze Lobpreis über die Grösse Gottes, über den Retter, über den Messias, der gekommen ist, der hat ja immer schon vor Augen, was Jesus noch wird tun. Wozu, dass er auf die Welt gekommen ist. Wie eng das Weihnachten und Ostern zusammengehören, ist mir exemplarisch anhand von einem weiteren prophetischen Bibelwort klar geworden. Es ist ein Wort, das traditionellerweise am 1. Advent gelesen wird. Zacharia 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das ist eine Prophetie, wo in der heutigen Perikopenordnung zwar am 1. Advent gelesen wird, aber es bezieht sich auf den Moment am Palmsonntag, wo Jesus auf dem Eselsfohlen in Jerusalem eingeritten ist. Und auch das bekannte Weihnachtslied, das wir als nächstes werden singen, «Tochter Zion, freue dich», ist ursprünglich von einem Theologen für den Palmsonntag geschrieben worden. Aber zeigt mir einen Menschen, der das Lied «Tochter Zion» um Ostern herum singt. Es ist ein Weihnachtslied geworden. Weihnachtszeit und Osterzeit gehören so nah zusammen, weil unser Messias gekommen ist und wir wissen darum, was er noch wird tun nach seiner Geburt. Und darum lasst uns das Lied miteinander singen, im Bewusstsein, im Wissen darum, dass er gute 30 Jahre später nicht mehr das kleine Kind im Stall ist, sondern ein erwachsener Mann, der bewusst auf das Jerusalem hineinreitet, wo der Tod vor Augen hat, aber auch die Auferstehung, seine Verherrlichung und die Rettung von all diesen Menschen, die an ihn glauben. Wenn wir das Erlösungswerk von Jesus zum Abschluss von dem Gottesdienst auch in den Mittelpunkt stellen und miteinander das Abendmahl feiern. Wir haben am Anfang die Versen aus dem Johannesevangelium gelesen und es ist eigentlich nur der erste Teil von der Weihnachtsgeschichte nach dem Johannes. Und so wenn wir miteinander auch noch den zweiten Teil lesen, Johannes 1, Verse 10 bis 18. Er, Christus, war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und mit diesen Worten wollen wir ins Abendmahl übergehen. Und ich möchte besonders den Vers 16 nochmal lesen. Das ist das, was wir uns vor Augen halten im Hinblick auf das Abendmahl. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Oder das, was wir im Vers 12 gelesen haben. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Mit dieser Zuversicht dürfen wir das Abendmahl in Empfang nehmen. Jesus ist für uns gestorben, hat uns seine Gnade offenbart. Und wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen, verkünden wir damit, dass wir das angenommen haben, das Geschenk. Dass wir Kind Gottes geworden sind und dass wir als Brüder und Schwestern das Abendmahl zu uns nehmen. Ich werde nachher beten und ich lade euch nachher ein zu einem Lobpreisblock, wo wir zwei Lieder miteinander werden singen. Und während diesen zwei Lieder dürfen ihr kommen, zu diesen drei Stationen, oben müsst ihr es auch Abendmahl parat haben, wo ihr es empfangen dürft. Und dürfen feiern, dass Jesus sein Lieb für euch angegeben hat und sein Blut für euch vergossen worden ist. Und nach diesen zwei Liedern wird es einen Moment geben, wo einfach freies Gebet ist. Wo ihr Zeit habt zum Betten, ein Blut oder Lieslig, das ist euch überlassen. Die Band wird dann sagen, wenn es soweit ist. Und anschliessend werden wir noch einen Psalm miteinander lesen und nochmal ein Lied singen. Wir beten. Jesus Christus, wenn wir Weihnachten feiern, dann haben wir nicht nur ein Kind vor Augen, sondern einen Messias, einen Retter, der auf die Welt gekommen ist, um zu leben, um das Evangelium zu verkünden und der am Schluss ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist für meine Sünde, für unsere Schuld, dass wir dürfen in die Freiheit geführt werden. Und wir können einfach nur staunen und Danke sagen für das gewaltige Geschenk und dass du uns das offenbart hast. Wir haben es nicht selber erkannt, wir haben uns nicht aus eigenem Wollen dazu entschieden, sondern du hast uns in die Erkenntnis hineingeführt. Und so sind wir zusammen heute als erlöste Schar und loben und preisen dich als unseren Heiland, als unseren Retter und wir wollen dir zusprechen, du bist unser Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.
Das Gebet, das Gebet.
Vater im Himmel, für deine riesige, grosse Liebe, die du gezeigt hast, dass du für mich, für uns alle ans Kreuz gegangen bist.
Wer jetzt noch nicht dazu gekommen ist, das Abendmahl zu holen, wer dann jetzt wohl jeder, der fängt gerne nachher während dem nächsten Lied, wo wir noch werden singen, das Abendmahl auch noch in Empfang nehmen. Psalm 24. Von David ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zu dem Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Das ist ein Psalm, der vertont worden ist in einem weiteren bekannten Weihnachtslied. Und das werden wir singen zum Abschluss von dem Gottesdienst. Und ihm einfach die Ehre geben für die Allmacht. Er ist Schöpfer, er hat uns geschaffen. Er ist der, der uns in seine Gegenwart gerufen hat, indem er sein Lösungswerk vollbracht hat, unseren Messias. Macht hoch die Tür für unseren Messias.